ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے. اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے, تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا, اور کہتے ہیں یدی تم سچے ہو تو یہ دھمکی کب پوری ہوگی. کہہ دو مجھے نہ تو اپنے برے کا ادھیکار ہے نہ بھلے کا, بس جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. ہر جاتی کے لیے ایک نیت سمے ہے, جب ان کا نیت سمے آ گیا تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں.
شروتاؤ, ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. آپ ہمارا یہ پرسارن شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. آج بدھوار ہے, تیر کی 28, محرم کی پہلی تاریخ اور جولائی کی 19 تاریخ. اس سبھا میں پرسارت ہونے والے کاریکرم اس پرکار ہیں. سب سے پہلے آپ سنیں گے وشو سماچار, اس کے بعد راجنیتک چرچا, اس کے بعد محرم پر ہم آپ کو ایک وشیش کاریکرم سنوائیں گے, اور انتیم کاریکرم ہوگا آج کل. تازہ اور وسط خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے. ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.ir/hi. اب آپ سید میسم اور مریم مہردادی سے وشو سماچار سنیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش. ईरान के खिलाफ बड़ी शक्तियों ने अब सैन्य विकल्प खुले होने की धमकियां देना बंद कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि ऐसा कोई काम नहीं किया जाए जिससे तेहरान और मॉस्को के संबंधों को नुकसान पहुंचे। जापान को पछाड़कर सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में नंबर वन बन गया, जबकि भारत ने 80 रैंक प्राप्त की है। इसराइल की साइबर जासूसी से उसका सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका भी परेशान हो गया और उसने 2 इसराइली कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा आश्तियानी का कहना है कि ईरान ताकत के उस पायदान पर पहुंच गया है जहां उसे कोई धमका नहीं सकता है। पेंटागन के प्रवक्ता द्वारा इस सूचना की पुष्टि के 2 दिन बाद कि अमेरिकी सेना विध्वंसक यूएसएस थॉमस हुडनर और F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों को फारस खाड़ी क्षेत्र भेजेगी, बुधवार को तेहरान में कैबिनेट बैठक के इतर आश्तियानी ने ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अमेरिका अपने हितों का साधना चाहता है, लेकिन इस्लामी गणतंत्र ईरान ताकत के उस लेवल पर है कि कोई उसे धमका नहीं सकता। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि यही बात ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने भी दोहराई थी। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले ही जनरल बाकरी ने कहा था कि दुश्मनों ने हालिया वर्षों में ईरान की रक्षात्मक शक्ति को देखते हुए उसके खिलाफ सैन्य विकल्प खुले होने की धमकियां देना बंद कर दिया है। आश्तियानी का कहना था कि हम इस लेवल से भी आगे बढ़ चुके हैं और अपनी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभा रहे हैं। ये सब इस बात के सबूत हैं कि ईरान विकास और तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है।
विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाया ने अपने रूसी समकक्ष से टेलीफोनी वार्ता की। इस टेलीफोनी वार्ता में उन्होंने बल देकर कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे तेहरान और मॉस्को के घनिष्ठ संबंध प्रभावित हों। हुसैन अमीर अब्दुल्लाया ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय विषयों और देशों की संप्रभुता के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री को तीनों ईरानी द्वीपों के बारे में रूस के हालिया दृष्टिकोण के बारे में जो शिकायत है उसके जवाब में रूसी विदेश मंत्री ने बल देकर कहा कि रूस को ईरान की संप्रभुता के बारे में कोई संदेह नहीं है और रूस ईरान की संप्रभुता का पूरी तरह सम्मान करता है और करेगा। अभी हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को में फारस खाड़ी की सहकारिता परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसकी समाप्ति पर जो विज्ञप्ति जारी हुई उसमें कहा गया था कि वार्ता द्वारा तीनों द्वीपों के विषय का समाधान किया जाए। विदेश मंत्री ने ईरान के तीनों द्वीपों से संबंधित मॉस्को में जारी होने वाली संयुक्त विज्ञप्ति के अनुच्छेद पर आश्चर्य प्रकट करते हुए बल देकर कहा कि देश की स्वाधीनता और संप्रभुता पर कोई वार्ता व समझौता नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री ने ईरान और रूस के संबंधों को मजबूत बताया और कहा कि ऐसा कोई कार्य अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए जिससे दोनों देशों के घनिष्ठ संबंधों को कोई आघात पहुंचे। इसी प्रकार विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में विस्तार हो रहा है और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उनमें अधिक से अधिक विस्तार पर बल दिया है।
दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में सिंगापुर ने जापान को शीर्ष स्थान से हटाकर दुनिया में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की 2023 की रैंकिंग के मुताबिक सिंगापुर के नागरिक अब विश्व के 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री का आनंद ले सकते हैं, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने आखिरी बार 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन अगले ही वर्ष जापान ने उससे ये स्थान छीन लिया था। जर्मनी, इटली और स्पेन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इन देशों के पासपोर्ट धारकों को 190 देशों में फ्री वीजा एंट्री का आनंद मिल रहा है। जापान, जो पिछले 5 वर्षों में से 4 वर्षों में पहले स्थान पर था, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, लग्जमबर्ग और दक्षिण कोरिया के साथ तीसरे स्थान पर है। अमेरिका, जो 2014 में पहले स्थान पर था, 8वें स्थान पर फिसल गया है, जो अब तक का उसका सबसे निचला स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत, टोगो और सेनेगल के साथ 80वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। इंडेक्स के विपरीत छोर पर अफगानिस्तान रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर है। अफगानिस्तान के नागरिक सिर्फ 27 देशों में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। अफगानिस्तान के ठीक ऊपर 29वें स्थान पर इराक और 30वें पर सीरिया है। इस तरह से ये दुनिया के 3 सबसे कमजोर पासपोर्ट वाले देश हैं।
Internationale Nelson Mandela-Tag ist am 18. Juli, hat Iran die Abschaffung der Apartheid weltweit, insbesondere in Palästina, gefordert. Am Dienstag markierte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, den Tag mit einem Tweet, in dem er die südafrikanische Ikone als den großen Helden im Kampf gegen die Apartheid sowie einen Freund der iranischen Revolution und der Islamischen Republik würdigte. Die heutige Welt braucht Nelson Mandelas befreiendes Denken bei seinen Bemühungen, die Apartheid auf der ganzen Welt zu bekämpfen und zu beseitigen, insbesondere in Palästina, fügte er in dem Tweet hinzu. Südafrika stand 46 Jahre lang, zwischen 1948 und 1994, unter der Herrschaft der Apartheid, unter einer rein weißen Regierung, gegen die Mandela heftigen Widerstand leistete. Am 27. April 1994 endete die Ära der Apartheid in diesem Land, und die Südafrikaner durften nach Jahren heldenhaften Kampfes unter Führung Mandelas endlich ihre Stimme bei den ersten freien und demokratischen Wahlen abgeben. 1967 begann das israelische Regime einen weiteren Krieg dieser Art und besetzte die palästinensischen Gebiete im Westjordanland, einschließlich den Osten von Al-Quds aus Jerusalem, welches die Palästinenser als Hauptstadt ihres künftigen Staates beanspruchen. Seitdem haben die rassistischen israelischen Behörden ein Justizsystem geschaffen, das es ihnen ermöglicht, Land und Eigentum der Palästinenser zu stehlen und sie zu enteignen, um Platz für illegale Siedler zu machen. 2 syrische Soldaten bei erneuten israelischem Angriff verwundet. Das israelische Regime hat bei einem neuen Luftschlag auf Syrien die Umgebung der Hauptstadt Damaskus angegriffen. Dabei wurden 2 syrische Soldaten verletzt und materielle Schäden verursacht. Gegen Mitternacht führte der israelische Feind einen Luftangriff mit Raketen vom Norden der besetzten syrischen Golanhöhen aus durch und zielte auf bestimmte Positionen in der Nähe von Damaskus, berichtete die offizielle syrische Nachrichtenagentur Sana'a unter Berufung auf eine militärische Quelle. Dabei wurden 2 syrische Soldaten verletzt und materieller Schaden verursacht. Hieß es, und hinzufügend meldete Sana'a, dass die meisten Raketen von den syrischen Luftverteidigungssystemen abgefangen worden seien. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die in London ansässig ist, teilte mit, die Angriffe hätten Militärstellungen in der Nähe des Flughafens in Dima sowie die Autobahn Beirut-Damaskus westlich der Hauptstadt getroffen, wo Elitemitglieder der syrischen Armee stationiert sind. Die Angriffe hätten auch Lagerhäuser der libanesischen Widerstandsbewegung Hezbollah getroffen, die Damaskus bei der Abwehr der vom Ausland unterstützten Milizen und Terroristen geholfen habe. Der Vorfall sei der bisher 20. israelische Angriff in diesem Jahr, teilte die syrische Beobachtungsstelle mit. Das israelische Regime hat seit 2011, während sich das arabische Land im Griff der zunehmenden, vom Ausland unterstützten Terroristen befand, unzählige Male Stellungen der syrischen Armee angegriffen. Die Angriffe des Regimes richten sich hauptsächlich gegen Stellungen von Syriens Verbündeten, die dem arabischen Land in seinem harten Kampf gegen vom Ausland unterstützte Terrorgruppen geholfen haben. Illegale Einreise französischer Delegation in Syrien. Damaskus verurteilte die illegale Einreise einer französischen Delegation nach Syrien und betonte, dass Frankreich sich mit seinen internen Problemen befassen sollte, die heute zu einem heißen Thema in der Welt geworden seien, anstatt sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Das syrische Außenministerium gab am Dienstag folgende Erklärung ab. Das Treffen der französischen Delegation mit den Separatistengruppen ist ein klarer Verstoß gegen die Souveränität und territoriale Integrität Syriens und zeigt einmal mehr die destruktive Rolle und langjährige Feindschaft Frankreichs bezüglich Syrien. In dieser Erklärung wies das syrische Außenministerium auch auf die uneingeschränkte Beteiligung Frankreichs an der Invasion syrischen Territoriums durch die Unterstützung terroristischer Gruppen und separatistischer Milizen hin. Es erinnerte die französische Regierung daran, dass der Kampf gegen den Terrorismus in Zusammenarbeit mit der legitimen syrischen Regierung erfolgen müsse, denn es sei die Regierung, die dem Terrorismus ausgesetzt sei. Weiter heißt es, der Kampf gegen den Terrorismus kann nicht durch eine Zusammenarbeit mit separatistischen Gruppen erreicht werden. Und die separatistischen Gruppen sind zum Deckmantel der französischen Regierung geworden. Und sie verfolgen beide das gleiche Ziel, nämlich Feindschaft mit Syrien und seinem Volk, Verletzung der Souveränität und Schädigung der territorialen Integrität Syriens. Das syrische Außenministerium forderte die internationale Gemeinschaft auf, das unvernünftige Verhalten der französischen Regierung zu verurteilen und dieses Land aufzufordern, internationale Gesetze zu respektieren und seine internen Probleme anzugehen, insbesondere das rassistische Verhalten der Organisationen seines Landes, über das heute in der Welt gesprochen werde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 23 Grad, Mashhad 24 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandarabas 36 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Abdul-Husseini mit dem Titel Khaymehaye Teshnelab, das heißt Durstige Zelten.
همیشه سایبان آسمان ها دست های تمام جاده های کهکشانی زیر پای تو صفای خنده های ما در تاریکی شب‌ها فروغی از تبسم‌های آرام و رهای تو صفای خنده‌های ما در تاریکی شب‌ها تبسم‌های آرام و رهای تو موسیقی
صدای العطش بعد از هزاران سال مظلومی اگر در هر کجا جاریست از شوق عطای تو برادر خیمه های تشنه لب را باز هم دریاب جهان ما دوباره پهنه کرب و بلای تو
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich den Trauermonat Muharram. Bleiben Sie dran!
Muharram, du kommst jedes Jahr, um das Band zwischen unseren Herzen und Kerbala, Ashura und Hussein und seinen Unterstützern erneut fester zu knüpfen. Der Prophet Salawatullah alai hat gesagt, im Gedenken an das Martyrium von Hussein, gegrüßt sei er, glüht in den Herzen der Gläubigen eine Wärme, die niemals vergeht. Wie schön, dass du begonnen hast, Muharram. Du bist der beste Grund für die Freunde Imam Husseins, ihre aufrichtige Liebe zu ihm zu zeigen. Du bist der beste Anlass, Tränen für Imam Hussein zu vergießen, für ihn und seinen kleinen Sohn Ali Asghar und für seinen Bruder Abul Fasl. Muharram, du kommst jedes Jahr, um unsere Herzen mit Kerbala und Ashura und seinen Leiden und mit Hussein und seinen Gefährten, die mit ihrem Blut für den Islam zeugten, zu verbinden. Muharram, du bist der Vertraute der Frauen und Kinder im Zeltlager des Imams am Tag der Ashura, deren Herzen wacker wurden, wenn sie Abbas ibn Ali sahen und denen der Kummer aus dem Gesicht wich, wenn sie Hussein ibn Ali, Friede sei mit ihm, anschauten. Was machst du bloß mit uns, Muharram? Wie liebevoll führst du die Liebenden zum Zelt Imam Husseins, Sohn Imam Alis, und holst die Erlaubnis, bei unserem Freund und Vorsteher einzutreten. O Hussein, kannst du uns bitte dein Wissen lehren? Der Name Imam Hussein, Friede sei mit ihm, und das Wort Ashura haben sich in der Geschichte verewigt, denn bei dem Geschehen am Ashura-Tag 680 nach Christus hat die Wahrheit sich gegenüber der Unwahrheit verteidigt. An diesem Tag ist Imam Hussein, Friede sei mit ihm, auch nicht eine Handbreit von Recht und Wahrheit abgewichen und hat auf diesem Wege den Verlust seiner Kinder, seiner Helfer und seines Lebens auf sich genommen. Dies ist ein großes Werk gewesen und hat im Laufe der Geschichte auch die Anerkennung bei Anhängern anderer Religionen und bei wachen Menschen erregt. Der syrische Schriftsteller Antoine Barat, ein Christ, hat in seinem Buch Hussein aus der Sicht des Christentums über die Größe Imam Husseins wie folgt gesagt: Imam Hussein, gegrüßt sei er, ist der ewige Juwel der Religion. Er ist bis ans Ende der Welt das Gewissen aller Religionen. Denn er erhob sich zur Verteidigung des Glaubens seines Großvaters, des Propheten des Islam, Salawatullah alai, und hat nach dem kollektiven Gewissen des islamischen Volkes gehandelt. Seine Bewegung hat der Seele des gesamten islamischen Volkes wie ein Vulkan einen gewaltigen Ruck gegeben. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, wollte mit diesem seelischen und psychischen Ruck die in die Sünde abgesackten Gemüter wachrückeln und sie aus der Grube der Sünde befreien. Antoine Barat verweist auf die Unrechtmäßigkeit des Yazid, der den Befehl zur Ermordung Imam Husseins herausgab, und fährt fort: Beinahe hätten das Vorgehen der damaligen Staatsmänner die frischen religiösen Überzeugungen vernichtet. Sie strebten nur nach Macht und verdarben Herz und Seele, Verstand und Gewissen der Menschen. Daher soll die Bezeichnung Gewissen der Religionen bis ans Ende der Welt symbolisieren, dass die Bewegung Imam Husseins von Gott kam und sein Aufstand wie die Bewegung der Propheten gewesen ist. Also hat Imam Hussein, Friede sei mit ihm, um das Wort Gottes hervorzuheben und zur Rettung der Menschen bei seinem Kampf alles, was er besaß, in die Waagschale gelegt. Die Geschichte vom Martyrium hat nicht erst mit dem Heldenepos von Imam Hussein in Ashura im Jahre 680 nach Christus begonnen, sondern es ist die ewige Geschichte vom Kampf der Front des Rechtes gegen die Front des Unrechtes. Bei diesem Kampf scheint manchmal die Front des Unrechtes und der Lüge die Oberhand zu gewinnen, und dies wirft bei einigen in der Liga des Rechtes möglicherweise grundsätzliche Fragen auf. Fragen wie zum Beispiel: Sollen wir gegenüber einem großen Heer von Feinden Widerstand leisten oder uns ergeben? Ist es überhaupt möglich, einen überlegenen Feind zu besiegen? Ist der Preis für den Widerstand gegenüber ihnen nicht zu hoch? Was wird das Endresultat unseres Kampfes gegen sie sein? Ähnliche Fragen haben sich manche auch damals gestellt, als der Prophet in Medina regierte. Daher hat Gott zur Klarstellung eine größere Zahl von Koranversen herabgeschickt. Die Antwort des Korans besteht in der entschiedenen Aufforderung zur Standhaftigkeit und zum aufrichtigen Handeln. Im Vers 112 der Sure 11, Hud, befiehlt Gott dem Propheten: So handle darum aufrichtig, wie dir befohlen wurde.
Thank you.
Imam Hussein, Friede sei mit ihm, hatte, gestützt auf die Verse des Korans und die Lehren des Propheten Gottes, genau seine Pflicht gegenüber Gott begriffen. Viele in seinem Umfeld haben ihn angespornt, gegenüber Yazid zu kapitulieren, ihm den Treueid zu leisten und sich das Leben leicht zu machen. Hätte Imam Hussein, Enkelsohn des Propheten, trotz seines hohen Ansehens unter den Muslimen, den Yazid als Herrscher über die Muslime anerkannt, hätte es die Anerkennung des hässlichen Verhaltens dieses Umayyaden bedeutet. Imam Hussein konnte niemals einem so verdorbenen, gottlosen Regenten wie Yazid die Treue schwören. Deshalb hat er als wahrhaftiger Gläubiger und bester Diener Gottes, nachdem seine Mahnungen auf taube Ohren gestoßen waren, schließlich offen erklärt, dass er Yazid den Treueid verweigert. Angesichts der wenigen Mitstreiter Imam Husseins, die am 10. Muharram in Karbala dem mehrere tausend Krieger zählenden Heer des Yazids gegenüberstanden, sollte man denken, dass er den Kampf verloren hat. Aber die Geschichte lehrt uns, dass ein Widerstand zu Liebe der Religion und zur Verteidigung von Recht und Wahrheit ein historischer Erfolg war, weil er in der Geschichte oftmals Unterdrückte zum Aufstand gegenüber Unterdrückern inspiriert hat. Der wichtigste Beweggrund Imam Husseins für seinen Widerstand gegen das Unrecht bestand darin, das Gute zu empfehlen und das Schlechte zu verwerfen. In seinem letzten Willen, den er bei seinem Bruder Muhammad ibn Hanafiya in Medina zurückließ, schrieb er: »Ich habe mich nicht wegen egoistischer Verlangen zum Aufstand erhoben und ich ziehe nicht in den Kampf, um Aufruhr und Unheil zu stiften, Verderben anzurichten und Unrecht zu tun, sondern mein Beweggrund ist es, die Gemeinschaft meines Großvaters, des Propheten Gottes, zu reformieren und zu heilen, und meine Absicht ist es, das Gute zu gebeten und das Schlechte zu verwerfen.« Zu jener Zeit hat das Regime der Umayyaden zwei wichtige große Grundpfeiler des Islams ins Schwanken gebracht, und zwar verbanden sie das Gebot des Guten und die Verwerfung des Schlechten. Sie haben sogar das Gute als verwerflich und das Verwerfliche als gut hingestellt. Nach Vollzug des Hadjes in Mekka setzte sich Imam Hussein, Friede sei mit ihm, mit seiner Karawane in Richtung Kufa im Irak in Bewegung. Die Kufaner hatten ihm geschworen, an seiner Seite gegen Yazid anzutreten. Doch wehe diesen Kufanern, die ihm die Treue schworen und sich später aus Geldgier dem Herr des Yazid anschlossen. Auf dem Weg von Mekka nach Kufa hat Imam Hussein immer wieder betont, dass es ihm bei seinem Widerstand gegen Yazid um die Wiederbelebung der Religion des Propheten Gottes geht und um das Gebieten des Guten und das Verwerfen des Schlechten. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, hat mit seinem Widerstand gegenüber Unrecht und Unwahrheit allen Menschen und Generationen etwas Wichtiges gelehrt, nämlich, dass sie an ihrem Wort, wenn es die Wahrheit und Rechtens ist, festhalten sollen und dass sie siegen werden, wenn sie standhaft bleiben, so wie die iranische Nation, inspiriert von der Lehre und den hohen Werten der Bewegung Imam Husseins, Friede sei mit ihm, Widerstand leistete, die Monarchie stürzte und der islamischen Revolution zum Sieg verhalf. Diese Revolution setzt auch heute, gestützt auf diese Lehren, ihren Weg gegenüber den Unterdrückern fort. Auch der libanesische Widerstand und der Heldenmut der Palästinenser, die Standhaftigkeit des jemenitischen Volkes und der Bevölkerung von Syrien, die Befreiung der Iraker aus der Unterdrückung Saddams, die Vertreibung der Amerikaner aus ihrem Land und die Standhaftigkeit aller freiheitsliebenden Völker sind Früchte der Bewegung Imam Husseins. Alle tapferen Muslime glauben an die Verheißungen Gottes, dass das Unrecht zugrunde gehen und schließlich das Gute auf der Welt überall zum Zuge kommen wird. Musik. Jedes Jahr kommt Muharram zu uns, um uns erneut die Liebe zu Freiheit und Recht zu lehren und uns erneut an die hohen menschlichen und göttlichen Ziele zu erinnern. So kommt es, dass Imam Khomeini über die beiden islamischen Trauermonate gesagt hat: Muharram und Safar sind es, die den Islam am Leben erhalten haben. Er hat auch gesagt: Die Denkschule Husseins, Friede sei mit ihm, ist die Schule, die den Menschen veredelt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ehsan Khaja Amiri mit dem Titel Salam Akhar, auf Deutsch Letzter Gruß.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته،
تو تنها نمیمانی ای موند بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای من. اگر شب نشینم، اگر شب تو جزده، تو را می سپارم به رویای فردا، به شب می سپارم تو را تا نسوزم، به دل می سپارم تو را تا نمیرم. اگر چشمه واجه از غم نخشکم، اگر روزگار این صدا را نگیرم، خدا حافظ ای برگ و بار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه، اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Sonnenjahres 1402. Weiterhin guten Empfang.
Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hat das laufende iranische Jahr 1402 vom 21.03.2023 bis zum 20.03.2024 das Jahr der Inflationseindämmung und des Produktionswachstums genannt. Dazu werden Beiträge rund um das Motto des Jahres vorbereitet und Ihnen präsentiert. Das Jahresmotto der Islamischen Republik Iran ist eine seit 1369 im iranischen Kalender vom Ayatollah Khamenei eingeführten Tradition, das laufende persische Jahr unter ein bestimmtes Motto zu stellen. In dem vorliegenden Beitrag wollen wir die Bedeutung der Wirtschaft in der Weltordnung untersuchen. Die Wirtschaft ist einer der Bereiche, die in den letzten drei Jahrzehnten in der Macht der Länder an Bedeutung gewonnen haben. Sie ist sogar einer der Gründe dafür, dass die Welt in eine Phase des geordneten Übergangs eintritt. In verschiedenen Epochen der internationalen Beziehungen galten unterschiedliche Komponenten als Grundlage der Macht von Ländern. In den meisten Zeiträumen galt die militärische Macht als Hauptfaktor für die Stärke eines Landes. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnte die militärische Macht ohne wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kein Grund für die Macht eines Landes sein. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die auf dem Höhepunkt ihrer militärischen Macht stattfand, rückte die Rolle des Wirtschaftsfaktors für die Macht der Länder stärker in den Vordergrund. Einige Theoretiker der internationalen Beziehungen räumten der wirtschaftlichen Stellung der Länder in der Weltordnung sogar den Vorrang der Macht ein, weil sie den Menschen sowohl in der inneren Dimension mehr Zufriedenheit verschaffen, als auch in der äußeren Dimension die Position der Länder stärken würde. Heute, in der Mitte des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts, rückt die Bedeutung wirtschaftlicher Macht immer stärker in den Vordergrund, sodass Länder die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für Softpower, regionalen und globalen Einfluss und sogar mehr Sicherheit für ein positives Bild ihres Images nutzen. Heutzutage ist der Einfluss wirtschaftlicher Faktoren auf die politischen Beziehungen sehr deutlich geworden. Und wir haben gesehen, dass diesem Thema in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde, so dass verschiedene internationale Organisationen und regionale Gewerkschaften für Herstellung wirtschaftlicher Beziehungen einschritten. Zu dieser Zeit wurden weltweit viele Gruppen gegründet. Von der Gruppe der 20, G20, bis zur Gruppe der 7, G7, der Gruppe der 8, G8 und anderen Gruppen, die alle eine ernsthafte Sicht auf die Wirtschaft in der Welt hatten und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die politischen Beziehungen verstanden. Die Rolle der Wirtschaft für die Macht der Länder lässt sich auf greifbare Weise erkennen. Zusätzlich zur Gewährleistung der Sicherheit ihrer Grenzen streben Regierungen auch danach, globale Märkte zu erschließen, um mehr Macht zu erlangen. Der Begriff Wirtschaftsdiplomatie, der seit der Zeit des Kalten Krieges in den Wortschatz aufgenommen wurde und dessen Verwendungsgeschichte bis in das letzte Jahrzehnt zurückreicht, bedeutet der Einsatz politischer Instrumente, um bestimmte wirtschaftliche Ziele, wie etwa Entwicklungsziele, zu erreichen, sowie die wirtschaftlichen Interessen des Landes auf globaler Ebene zu gewährleisten. Wirtschaftsdiplomatie ist nicht nur im Iran, sondern auch auf der ganzen Welt relevant, und erfolgreiche Länder betrachten sie als strategisches Thema, da der Einsatz politischer Instrumente zur Beeinflussung der Wirtschaftsbeziehungen die internationalen Interessen eines jeden Landes bestimmt. Das schnelle Wirtschaftswachstum der Schwellenländer hat ihre Position in der Weltordnung gestärkt und sogar die Ansichten über eine Änderung der globalen Struktur und den Übergang der Welt zu einer multipolaren Ordnung geweckt. Eines der Hauptmerkmale der neuen Weltordnung ist, dass die Wirtschaft auf der globalen Bühne an Bedeutung gewonnen hat. Derzeit bestimmt die Wirtschaftskraft weitgehend die Position und Rolle der Länder in der Weltordnung. In diesem Wettbewerbsbereich gelten die Konkurrenten, Länder, als erfolgreich, die ihre Wirtschaftsindikatoren wie Wirtschaftswachstum, Pro-Kopf-Einkommen, Investitionsvolumen, Landeswährungswert, Produktion wissensbasierter Produkte und das Volumen des Austauschs auf der Weltbühne verbessern konnten. Heute haben sich im westasiatischen Raum einige Länder, insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar, von regionalen Trends abgewendet und einen anderen Weg eingeschlagen. Diese Länder haben nicht nur mit dem Entwicklungsprozess und der Globalisierung der Wirtschaft in der Welt Schritt gehalten, sondern haben auch ihren eigenen Entwicklungsweg in Anlehnung an ihre eigenen relativen Kapazitäten und Fähigkeiten eingeschlagen. Dieser Weg wurde vor dem Hintergrund einer überlegenen Wirtschaftsmacht verwirklicht. Obwohl dieser Entwicklungsweg mittels einer sozusagen Vetternwirtschaft vor allem im Öl- und Gassektor erreicht wurde, streben diese Länder nun doch danach, die Abhängigkeit ihrer Wirtschaft vom Energieeinkommen auf unter 20% zu reduzieren. Ein weiterer wichtiger Punkt zur Stellung der Wirtschaft in der Weltordnung ist ihre Sicherheitsfunktion. Die wirtschaftliche Entwicklung, die Schaffung von öffentlichen Wohlergehen und die Zufriedenheit der Menschen mit den wirtschaftlichen Bedingungen sowie der Einsatz wirtschaftlicher Macht zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft auf dem neuesten Stand werden die Zufriedenheit der Bürger mit ihren Regierungen sowie die innere Sicherheit in diesen Ländern erhöhen. Andererseits kommt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Diversifizierung der Wirtschaft sowie der Integration der Volkswirtschaft in die Weltwirtschaft auch eine sicherheitsschaffende Funktion zu, weil sie die Großmächte unfähig macht, wirtschaftlichen Druck auszuüben. Dies gilt insbesondere für China. Während die frühere US-Regierung unter Donald Trump versuchte, den wirtschaftlichen Druck auf China zu erhöhen und das Wirtschaftswachstum dieses Landes zu stoppen, haben jedoch die wirtschaftliche Bedeutung Chinas und seine Integration in die Weltwirtschaft sowie das Ausmaß der Abhängigkeit von Chinas Wirtschaft auf globaler Ebene zum Scheitern des antichinesischen Ansatzes der ehemaligen und sogar der aktuellen Regierung dieses Landes geführt. Ein weiteres Thema im Zusammenhang mit der Wirtschaftslage ist der instrumentelle Einsatz von Sanktionen. Die politische und sicherheitspolitische Bedeutung der Wirtschaft ist so groß, dass die USA und europäische Länder Wirtschaftssanktionen als ihr wichtigstes Instrument einsetzen, um den Aufstieg anderer Länder zu verhindern, die Richtung der Außenpolitik dieser Länder zu ändern, sowie Druck auf das politische Verhalten von Ländern auszuüben. Das gilt vor allem für die Islamische Republik Iran und die Russische Föderation. Die USA und Europa versuchen durch Sanktionen erstens Wirtschaftswachstum in diesen Ländern zu verhindern und zweitens wirtschaftliche Unzufriedenheit und infolgedessen politische Unzufriedenheit innerhalb dieser Länder zu erzeugen, drittens die Dynamik der Außenpolitik dieser Länder zu verhindern und Außenpolitik mit Sicherheitsbedenken zu verknüpfen, viertens das politische Verhalten dieser Länder zu verändern und sie zu Verhaltensweisen zu zwingen, die ihren Entwicklungsstrategien widersprechen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Ukraine-Krieg. Der Krieg in der Ukraine wurde mit dem Ziel angezettelt, um die globale Position Russlands zu schädigen, und von Anfang an hatten die USA und europäische Länder die russische Wirtschaft ins Visier genommen. Also, das Ziel war und ist die Ruinierung der russischen Wirtschaft. Tatsächlich zeigt dies alles die Stellung der Wirtschaft in der Positionierung der Länder in der heutigen Weltordnung.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Musik.